Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rab-Info vom Freitag, dem 29. November. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Folgendes. Der kürzlich verstorbene Günther Ketterer hat die Stadt Bern mit seinen Projekten immer wieder nachhaltig geprägt. Wir haben mit einem langjährigen Weggefährten über Ketterers Wirken gesprochen.
Ich glaube, ich habe ihn nie sagen gehört, es wäre wünschbar das oder es wäre doch gut, wenn, sondern wenn er etwas gut fand oder wünschbar fand, dann hat er es angepackt und umgesetzt.
Und die revolutionär-marxistische Liga von Biel schaut in einem Oral History Projekt auf ihre Geschichte zurück.
In diesen Räumen hier, da haben wir diskutiert und gestritten und, das muss man auch sagen, viel geraucht. Manchmal haben wir uns fast nicht mehr gesehen zwischen den Rauchwolken durch.
Und wie immer freitags gibt es den Radioblog, unsere akustische Kolumne, heute von Valerio Möhli.
Er hätte einen Vollbart, dachte ich, als ich dem Maler die Hand zur Begrüßung reichte. Doch ein Vollbart sähe an ihm sonderbar aus. Sein Gesicht sei dafür zu schmal.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Im Süden Libanons gab es am gestrigen zweiten Tag der Waffenruhe vereinzelte Explosionen. Wie die BBC berichtet, bestätigt die israelische Armee, Ziele im Süden Libanons per Luftschlag beschossen zu haben. Sie hätten Verdächtige beschossen, nachdem sie Aktivitäten rund um Waffenlager der Hisbollah beobachtet hätten, sagten die israelischen Streitkräfte. Außerdem seien Fahrzeuge in bestimmte Gebiete gefahren, was die Bedingungen des Waffenstillstands gebrochen habe. Wie die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour berichtet, hat die israelische Armee eine Zone von mehreren Kilometern bestimmt, in die libanesische ZivilistInnen noch nicht zurückkehren dürfen. Der Tschad beendet seine militärische Zusammenarbeit mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Das berichtet Al Jazeera. Der Außenminister Tschads nannte Frankreich einen essentiellen Partner, doch das zentralafrikanische Land sei zu einem souveränen Staat herangereift. Diese Ankündigung geschah gestern, nur wenige Stunden nach dem Besuch des französischen Außenministers. Die Beendigung der Zusammenarbeit bedeutet, dass Frankreich seine SoldatInnen aus dem Tschad abziehen muss. Der Tschad hat in der Vergangenheit eng mit westlichen Ländern zusammengearbeitet, ist in den letzten Jahren aber näher an Russland gerückt. In die Schweiz. Eine gleich lange Elternzeit statt separat geregelte Vaterschafts- und Mutterschaftsurlaube. Darüber wird die Schweizer Stimmbevölkerung wohl bald abstimmen können. Ein breit abgestütztes Komitee kündete gestern die sogenannte Familienzeit-Initiative an. Die Initiative fordert eine Familienzeit von je 18 Wochen. Diese soll paritätisch sein und nicht übertragbar. Bei Nichtbezug verfällt die Familienzeit, grundsätzlich soll sie nacheinander bezogen werden. Eine Überschneidung von 4 Wochen soll allerdings möglich sein. Dem Initiativkomitee gehören VertreterInnen der GLP, der Partei Die Mitte und der Grünen an, sowie VertreterInnen der Wirtschaft, des Frauendachverbandes Allianz F sowie des ArbeitnehmerInnen-Dachverbandes Travail Suisse. Das Komitee will im kommenden Frühling beginnen, Unterschriften für die Initiative zu sammeln. Zu den Meldungen aus der laufenden Wintersession im Grossen Rat des Kantons Bern. Keine Unterstützung für das Anliegen mit dem Titel obligatorischer Jungschützenkurs und obligatorische Schusswaffengrundausbildung in der Volksschule für Schweizer Staatsbürger. Der SVP-Grossrat Nils Fichter scheiterte in der gestrigen Beratung des Kantonsparlaments mit dem Anliegen. Es sah vor, dass Schweizer SchülerInnen der Sekundarstufe im Kanton Bern an der Waffe ausgebildet werden. Eine große Mehrheit konnte dem Vorstoß nichts abgewinnen, gerade mal 3 ParlamentarierInnen stimmten für den Vorschlag. Künftig sollen in Berner Altersheimen unnötige Polymedikationen verhindert werden. Ein entsprechendes Postulat hat der Große Rat gestern angenommen. Weil mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehrere Medikamente gleichzeitig eingesetzt werden, birgt die Medikation im Alter besondere Gefahren. Hier sei der Kanton in der Pflicht, genauer hinzuschauen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, argumentierten die PostulantInnen. Sie verwiesen dabei auf ein Faktenblatt des Bundes. Der Regierungsrat stellte sich hinter das Anliegen, er prüfe bereits gegebenenfalls ein Pilotprojekt zu starten. Das Postulat wurde im Kantonsparlament einstimmig angenommen. Und schließlich zum Wetter. In der Nacht auf morgen Samstag sinken die Temperaturen auf -2 Grad. Im Verlauf des Tages steigen sie auf um die 1 Grad. Es wird am Morgen erst neblig, dann bewölkt. Am Samstagnachmittag zeigt sich dann die Sonne. Nach einer Nacht von Temperaturen von 4 Grad unter dem Gefrierpunkt beginnt der Sonntag ebenfalls neblig. Ab dem späten Vormittag wird es dann aber sonnig bei bis zu 3,5 Grad. Der Montag wird erst bewölkt, dann regnerisch bei bis zu 8 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Er ist aus der Geschichte der Berner Kultur- und Alternativszene nicht mehr wegzudenken. Der Kunstförderer Günter Ketterer. Wo immer ein linksalternatives Vorhaben oder ein Kulturprojekt Geld benötigte oder eine Liegenschaft erwerben wollte, wurde Ketterer um Hilfe gefragt. So wird es erzählt. Dieses Wochenende hätte er seinen 75. Geburtstag gefeiert. Doch vergangene Woche ist Günter Ketterer gestorben. Ich habe mit Peter Anlicker, einem langjährigen Weggefährten, über das Wirken von Günter Ketterer gesprochen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, was Günter Ketterer zu seinem unermüdlichen Engagement angetrieben hat.
Günter Ketterer war die Demokratisierung der Wirtschaft sehr wichtig. Das war eigentlich sein Grundanliegen, sein Herzensanliegen.
Für dieses Anliegen setzte sich Günter Ketterer immer wieder ein, sei es beim genossenschaftlichen Bauen, in Einkaufsläden oder bei der alternativen Bank. Ketterer sei stets ein Macher gewesen, der Visionen nie reine Gedankenspielereien sein ließ, sondern immer gleich ins Handeln kam, erinnert sich Peter Anlicker.
Ich glaube, ich habe ihn nie sagen gehört, es wäre wünschbar das oder es wäre doch gut, wenn, sondern wenn er etwas gut fand oder wünschbar fand, dann hat es angepackt und umgesetzt.
Über die Jahre sind so zahlreiche Projekte zusammengekommen, die noch heute Bestand haben und Bern auf die eine oder andere Weise prägen.
Er war einer der früher Initianten des Dritte Weltladens, den gibt es immer noch, den Dritte Weltladen. Er hat den Basisdruck mitgegründet. Er hat die Wohn- und Ateliergenossenschaft, die heißen jetzt Visate-Ateliers, aber das ist eine Genossenschaft eigentlich nur lose mit Visate verbunden, die hat er mitgegründet. Er hat die NPG mitgegründet, die hat die Burgundersiedlung, also die erste autofreie Siedlung der Schweiz, hat die gebaut und jetzt auch ein Gebäude im Holliger Areal. Das sind sicher so die wichtigsten Projekte, die er aus der Taufe gehoben hat.
Am nachhaltigsten geprägt hat Günter Ketterer die Stadt Bern, aber wohl mit seiner Rolle beim Kulturzentrum Brogger. In den Nullerjahren entstand im ehemaligen Progymnasium am Waisenhausplatz eine befristete Zwischennutzung für Kulturschaffende. Nach Ablauf der Zwischennutzung wollte die Stadt das Gebäude an Private verkaufen. Den dazu lancierten Wettbewerb hatte das Projekt Doppelpunkt gewonnen. Es sah eine Nutzung als Gesundheitszentrum sowie Bildungs- und Kulturort vor. Eine Gruppe von KünstlerInnen unterbreitete dem Stadtrat in der Folge aber einen Entwurf für ein eigenes Projekt. Der Stadtrat beschloss, den KünstlerInnen bis Ende 2008 Zeit zu geben, um das Kaufangebot zu konkretisieren. Unter anderem musste die Finanzierung sichergestellt werden. 12 Millionen waren dafür nötig. Nicht zuletzt dank der Arbeit von Günther Ketterer gelang es, diesen Betrag aufzutreiben. Dabei sei Ketterer vor allem im Hintergrund aktiv gewesen, sagt Peter Anlicker.
Die Künstler sind dann selber hingestanden und haben einen Verein gegründet, um diesen Progger zu beleben. Und Günther hat im Hintergrund geschaut, dass man die Verträge machen konnte, dass man die Finanzierung sicherstellen konnte. Und er hat alle miteinander vernetzt.
Im Mai 2009 sagte die Stadt Berner Stimmbevölkerung schließlich Ja zum Projekt der KünstlerInnen. Wann sich sein Weg mit dem von Günther Ketterer gekreuzt hat, daran kann sich Peter Anlicker nicht mehr genau erinnern.
Es sind sicher über 20 Jahre her, und das war dann sehr typisch bei Günther, dass man sich gleich in einem Projekt getroffen hat. Also bei mir war das diese Genossenschaft für Wohnateliers für Künstler und Künstlerinnen, und da hat er mich in den Vorstand geholt und hat gesagt, da könnte man doch zusammenarbeiten.
Seither hat Anlicker immer wieder mit Ketterer zusammengearbeitet und wurde so zu einem engen Wegbegleiter, freundschaftlich und nachbarschaftlich verbunden. Denn sie beide wohnten im Stadtteil Bümplitz. In Bümplitz sei Günther Ketterer besonders aktiv gewesen, sagt Peter Anlicker. Ketterer sei bestens vernetzt gewesen, und wenn er ein verfügbares Haus oder Ladenlokal gesehen hatte, sei er sofort mit einer Idee zur Stelle gewesen und habe sich sogleich um die Umsetzung gekümmert.
Und so ist er eigentlich durch Bümplitz gezogen, und ich habe ihn mal in einem Text, den ich über ihn geschrieben habe, habe ich gesagt, er kommt mir so vor wie der Wanderer im Alpenregen, der da durch Bümplitz zieht und eben immer etwas noch vorhat, das er noch nicht erledigen konnte.
Günther Ketterer ist vergangene Woche im Alter von 74 Jahren verstorben.
Rabe Info.
Eine neue Website erinnert sich zweier bewegter Jahrzehnte der ArbeiterInnenstadt Biel. Ehemalige Mitglieder der Revolutionär-Marxistischen Liga und HistorikerInnen haben zahlreiche Dokumente und Plakate aus der Zeit zusammengetragen und im Rahmen eines Oral History-Projekts Interviews mit ZeitzeugInnen durchgeführt. Das alles ist jetzt auf der zweisprachigen Website lmr-rml-biel-bien.ch zu finden. Ursi Grimm hat einen Zeitzeugen getroffen und sich auf der Homepage umgeschaut.
Mon nom c'est Caroline Strasser. Les thèmes de société m'intéressaient d'une manière générale et j'avais très envie de m'engager principalement pour les questions de féminisme. On a très vite été prise par cette question du cours ménager, du boycott du cours ménager. Et puis en fait, c'est là vraiment que les choses ont véritablement démarré pour nous.
Sie habe sich für gesellschaftliche Themen interessiert und engagierte sich für die Anliegen des Feminismus. Der Boykott des Hauswirtschaftskurses sei es gewesen, mit dem für sie alles begann. Das sagt Caroline Strasser. Sie ist eine ehemalige Aktivistin der Revolutionären Marxistischen Liga RML. Sie sagt das in einem Video auf der neu aufgeschalteten Webseite lmr-rml-biel-bien.ch. Neben weiteren solcher Videos finde man auf der Seite Texte und Dokumente rund um die Aktivitäten der RML aus den bewegten Bieler 70er und 80er Jahren. Fritz Freuler ist ein ehemaliges Mitglied der RML, auch er ist ein Zeitzeuge.
Der Gründer der Revolutionären Marxistischen Liga in Biel hatte vor 2 Jahren die Idee, dass man doch eine kleine Broschüre machen könnte, weil es jetzt genau ein halbes Jahrhundert her ist und wir noch am Leben sind. Es kam aber nicht zu dieser Broschüre, weil wir 3 Historikerinnen dabei hatten, die uns sehr motivierten, dass wir nicht eine Broschüre machen, sondern eine Webseite herstellen.
Die HistorikerInnen gingen davon aus, dass diese Inhalte auch in Zukunft von Bedeutung sein würden. So entstand dieses Erinnerungsprojekt. Freuder war noch keine 20 Jahre alt, als er sich der RML anschloss. Knapp 50 Jahre später hängen an der Wand des Restaurants Saint-Gervais in der Bieler Altstadt Plakate aus den 70er und 80er Jahren, der Blütezeit der revolutionären marxistischen Liga. Freuler sitzt an einem der Holztische und erinnert sich.
Das Saint-Gervais, das war unsere Beiz. Ich sage, da hatten wir so viele Sitzungen und da haben wir so oft getroffen, dass es für viele, wie auch zum Beispiel für mich, der noch in der Altstadt eine kleine Wohnung hatte, das war wie ein Zuhause. In diesen Räumen hier, da haben wir diskutiert und gestritten und, das muss man auch sagen, viel geraucht. Manchmal haben wir uns fast nicht mehr gesehen zwischen den Rauchwolken durch. Hier haben Zehntausende von Frauen und Männern in der Uhrenindustrie gearbeitet. In dieser Zeit, von der wir da sprechen, gingen fast 70.000 Arbeitsplätze verloren in der Uhrenindustrie. Und das hat die Stadt enorm bewegt. Und da gab es auch viele Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Frage der Nachtarbeit für Frauen. Das wurde damals gefordert als Gleichstellung, oder? Also die negative Gleichstellung.
Einige politische Persönlichkeiten weckten die Aufmerksamkeit des jungen Fritz Freulers.
Es gab hier zum Beispiel Ernst Stauffer, der war im spanischen Bürgerkrieg auf der Seite, um das Franco-Regime zu verhindern. Und es war auch Arthur Villar, war Bieler Nationalrat in dieser Zeit. Er war bekannt durch seine IDK, die Internationale der Kriegsdienstgegner. Und er hat mal im Nationalrat seinen Kanister und Waffe deponiert als Protest, weil man Dienstverweigerer ins Gefängnis steckte.
Fritz Freuler scheint ein sehr aktives Mitglied gewesen zu sein, zumindest gemäß Fische, die die Berner Kantonspolizei über ihn anlegte. Diese ist auf der neuen Webseite einsehbar wie eine Vielzahl von Dokumenten aus dieser Zeit. Seiner Fische kann man entnehmen, dass Freuler im Jahr 1977 sein Töffli mit anderen Mitgliedern der RML geteilt haben soll. Selbst als gewählter Stadtrat der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP überwachte ihn der Staat weiter. Die Polizei weiß, wer vor seinem Haus parkiert und wer bei ihm übernachtet. Es ist die Zeit der Fischenaffäre, die Zeit des Kalten Krieges, als die Schweiz immer mehr zum Überwachungsstaat wurde, auch in Biel. Doch die RML und auch die SAP identifizierten sich nicht mit dem sowjetischen Regime.
Unsere Kritik war aufgebaut auf einer Gesellschaft, die genau nicht so funktioniert wie die Sowjetunion, dieses mörderische System und auch die Arbeiterstaaten, also die DDR. Das waren für uns negative Beispiele und wir hofften, dass diese Systeme durch Revolutionen beseitigt wurden von der Bevölkerung.
Was man auch auf der neuen Webseite findet, ist, wie Fritz Freuler ein Lied von Wolf Biermann zitiert. Es heißt, wann ist endlich wieder Frieden?
Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit?
Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit?
Doch was denkt Fritz Freuler mit Blick auf heute über diese schwierige Frage?
Wenn man in den Nahen Osten schaut, wenn wir den Ukraine-Krieg anschauen, dann sind das himmeltraurige Szenarien, menschliche Tragödien, die sich da abspielen. Der Historiker Blom hat vor kurzem am Radio gesagt, die Geschichte verläuft nicht linear. Und darum können wir auch Hoffnung haben, zum Beispiel die DDR. 1989 hat eine nie vorausgesagte Bewegung das diktatorische Regime der DDR und am Schluss auch die ganze Sowjetunion hinweggefegt, ohne einen Schuss abzugeben. Wir können hoffen.
Es ist ja der Mensch, der den Menschen bedroht.
Den Link zur Homepage findet ihr im Laufe des Tages auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Radioblog.
Wie immer freitags gibt's auch heute unsere akustische Kolumne, heute aus der Feder von Valerio Möhli.
Besuch beim Maler. Auf dem Trottoir vor dem großen Haus wartete der Maler auf mich. Er trug einen Wollschal um den Hals, einen grauen, groben Veston, einen Strickpullover, unter dem sein Hemd hervorschaute, dazu eine Korthose. Die grauschwarzen Haare trug er so, wie er sie immer trägt, wenn ich ihn antreffe, bis zu den Kieferknochen lang, nach hinten gekämmt. Sein Gesicht war glatt rasiert und hatte viel Bartschatten. Er hätte einen Vollbart, dachte ich, als ich dem Maler die Hand zur Begrüßung reichte, doch ein Vollbart sähe an ihm sonderbar aus. Sein Gesicht sei dafür zu schmal. Es gibt ja diese schmalen Männer, die sich einen Bart wachsen lassen. Oft sind diese Männer nicht nur im Gesicht, sondern auch sonst schmächtig, dachte ich weiter, während der Maler zur Türe des großen Hauses ging, in dessen Dachetage sein Atelier war. Wir gingen die Treppe hoch, vorbei an großen, dünnglasigen, bemalten Fenstern. Von einem Basler Expressionisten, sagte der Maler. Die Bemalungen seien düster, aber sie gefielen ihm. Sie müssten ihm ja gefallen, denn er gehe schließlich jeden Tag an ihnen vorbei. Manchmal blieb er kurz stehen, um mich etwas zu fragen. Ich merkte, dass es ihm Mühe bereitete, gleichzeitig die Treppen hochzusteigen und zu sprechen. Und ich meinte zu bemerken, dass es ihm ein Anliegen war, zwischen uns ein Gespräch entstehen zu lassen. Im obersten Stock des Hauses, das früher, sagte der Maler, ein Kunstgewerbeschulhaus war, in dem Möbelschreinerinnen und Steinmetze ihre Berufe lernten, befand sich ein langer, schlecht ausgeleuchteter Gang. Es roch nach angestaubtem Holz, die Decke fiel schräg ab, man war direkt unter dem Dach. Ich sagte, dass ich es hier oben eine wunderbare Stimmung fände, es läge etwas Geheimnisvolles in der Luft. Der Maler stimmte mir zu. Er erklärte, dass alle Künstlerinnen und alle Künstler, die hier oben ein Atelier besäßen, alt seien. Alles Alte, sagte er. Der Älteste, der hier oben noch Kunst machen würde, sei 87. Der wohne sogar in seinem Atelier mit seiner Freundin, die ebenfalls Künstlerin sei. Ein Künstleraltersheim, dachte ich, sagte aber nichts. Auf allen Ateliertüren waren Namen der Künstler zu lesen. Ich fragte mich beim Vorbeigehen, wie es hinter den Türen aussehe und hatte die farbigsten Vorstellungen im Kopf. Nur las ich den Namen des Malers auf einer der Türen. Er zog seinen Schlüsselbund aus der Vestontasche und schloss sie auf. Mitten im Raum sah ich etwas liegen. Hunderte Kassettchen waren da in Holzvorrichtungen auf dem Boden angeordnet. Ich fragte den Maler, was auf diesen Kassettchen zu hören sei, und dieser sagte, dass Musik darauf sei. Als ich die Rücken der Kassetten näher betrachtete, erkannte ich, dass dort Ländernamen angebracht waren. Marokko, Tunesien, Mali. Im Atelier des Malers roch es nach altem, knorrigem Holz, nach Farben, die in Wasser schwammen. An diesem Nachmittag sah man durch die großen Dachfenster den trägen blauen Himmel und einige Wolkengestalten, die wie auf einer Leinwand umherzogen. Der Maler sagte, ich solle mir einen Stuhl nehmen und bot mir einen Kaffee an. Nun tranken wir, aßen dazu Gebäck, das der Maler bereitgestellt hatte, und rauchten anschließend eine Zigarette. Während wir am Tisch saßen, sah ich mich im Raum um. An den Wänden hing nicht viel, einige Bilder, die vom Maler selbst waren, und eine große, hölzerne Maske. Der Maler sagte mir, dass es keine bewusste Entscheidung war, nur eigene Werke an den Wänden zu haben. Das hätte sich so ergeben. Er schien nicht über seine Werke sprechen zu wollen, die an den Wänden hingen und sich in Stapeln in den Zimmerecken befanden. Mir war dieser Umstand nicht unrecht. Nicht, dass ich mich nicht für seine Kunst interessierte, doch es schien mir zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Besuch übers Künstlerische hinausgehen konnte, dass er mehr sein konnte als ein bloßes Bilder zeigen. Mit dem Maler konnte man ein gutes Gespräch führen, dachte ich. Mir fiel auf, dass der Maler, der sich inzwischen wieder eine Zigarette angezündet hatte, auf Ablagen aus Holzbrettern, die sich unter den großen Dachfenstern befanden, Kisten mit Schallplatten stehen hatte. Ich machte ihn darauf aufmerksam und wir sprachen erneut über die Musik, die er bei sich im Atelier hatte. Er höre viel Jazz, sagte er, stand auf und durchblätterte die Platten. Ich kannte wenig aus seiner Sammlung, außer einige Klassiker, die dabei waren. Bei Bitches Brew von Miles Davis unterbrach der Maler das Blättern und zog die Platte heraus. Er zog sie auch deshalb heraus, weil ich durch ein Lächeln gezeigt hatte, dass ich das Album kannte. Er fragte mich, ob ich gewusst hätte, dass Miles Davis das Cover selbst gemalt hatte.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 29. November. Podcasts aller Infosendungen gibt's auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne auf inforedaktion@rabe.ch entgegen. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm, mein Name Noah Biu. Heute schönes Wochenende, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.